Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Zoll und Co. mit dem fantastischen Thema, wie sollen wir leben? Ja, das ist tatsächlich eine ganz, ganz große Frage. Wie sollen wir leben? Basti, auch dir ein herzliches Willkommen. Schön, dass du wieder da bist.
Ja, ich habe gerade die ganze Zeit gewartet auf meine Ankündigung. Du hast gesagt, mit dem fantastischen... Und dachte, jetzt sagst du mit dem fantastischen Basti, sagst du mit dem fantastischen Thema.
Ja, da habe ich nicht dran gedacht, dass du das erwartest. Aber zum Thema Erwartung und Selbstwirksamkeitserfahrung kommen wir erst im nächsten Podcast, in diesem noch nicht. Ich habe da nämlich noch eine Idee und fieber da richtig drauf hin, wenn wir über Salz und Licht reden und die Frage der Selbstwirksamkeitserfahrung. Ja. Aber jetzt sind wir ja heute nochmal bei den Seligpreisungen.
Teil 2.
Und es ist trotzdem schön, dass du, lieber fantastischer Basti, heute da bist.
Dankeschön.
Und wir ein schönes Gespräch haben. Ich freue mich darauf. Ja, Teil 2. Also die letzten Seligpreisungen, die hatten es ja echt in sich.
Genau.
Diese Glückssätze, wie ich sie gerne nenne. Ja, dass wir, dass dem, der Gott nichts bieten kann, Gott die Freundschaft anbietet. Eigentlich ist es ja jeder, gell? Denn wer kann Gott etwas bieten? Brauchen wir ja auch gar nicht, sich einfach auf die Haltung besinnen, hey, es ist so schön, Gott, dass ich mit leeren Händen bettelarm vor dir stehe und du mich himmelreich machst. Mhm. Einfach eine coole Geschichte. Genau, da sind wir jetzt schon ein bisschen durch und heute gehen wir weiter. Wie geht das Glück? Und sind jetzt, bei welcher Seligpreisung sind wir denn inzwischen angelandet?
Warte mal, Manfred, nicht so schnell. Nicht so schnell.
Ja,
du hast immer so tolle Einstiegsfragen. Wir sind ja mittendrin, darum würde ich keine große Einstiegsfrage machen. Aber um das Ganze mal ein bisschen aufzulockern, einfach eine Ja-Nein-Frage. Manfred, bist du ein Glückspilz?
In mancherlei Hinsicht schon, in mancherlei Hinsicht nicht. Also ich habe noch nie bei irgendeiner großen Lotterie oder so etwas gewonnen.
Ja.
Dreimal darfst du raten, warum?
Weil du es nicht spielst.
Ich spiele nicht mit.
Gut.
Aber ansonsten bin ich immer noch glücklich verheiratet und wir haben 2 Kinder, glückliche, und haben auch 2 Enkelkinder, die auch ziemlich glücklich sind.
Auch
und
schön.
So, ja.
Das Schüler, heißt, du
Kinder und etc. pp. Also das ist schon auch ein gewisses Glück, das Familienglück.
Ja, ich habe zwar nur gesagt, ich will eine Ja-Nein-Frage stellen, aber schön, dass du es so weit ausgeführt hast.
Okay.
Genau, der eine oder andere wird vielleicht wissen, warum ich jetzt nach Glück frage, denn wir nennen es zwar meistens Seligpreisung, aber wir lesen die Seligpreisung aus der Basisbibel, aus der Basisbibelübersetzung, und da heißt es, glückselig.
Genau.
Nicht selig sein, glückselig.
Und das gibt mir natürlich auch das Stichwort, die Frage gleich zurückzuspielen, lieber Basti. Was macht dich eigentlich glücklich?
Oh, was macht mich glücklich? Zeit mit Menschen. Gerade vielleicht mit meiner Partnerin, mit meiner Freundin. Das macht mich schon immer wieder glücklich. Guter Unterricht, in dem ich was lerne, macht mich glücklich. Mhm. Gute Gespräche, so wie ich sie mit dir immer habe.
Oh,
sonst würde ich nicht so oft wiederkommen.
wenn wir jetzt eine Kamera hätten, dann würde das sehen, dass ich rot werde.
Nee, ich glaube, es gibt viele Dinge, die mich glücklich machen. Es können kleine Dinge sein, es können größere Dinge sein. Aber es fängt schon einfach an. Ich werde gerade einfach wegen der Jahreszeit auch einfach glücklich. Manfred, gestern war es hier in Unterweisach einfach vom Wetter her wunderschön. Ich bin im Unterricht rausgegangen und ich konnte die Sonne sehen. Ich konnte sie nicht nur sehen, ich konnte sie auch spüren. Endlich wieder Sonne nach Monaten der Wolken. Das macht mich glücklich.
Perfekt. Ich dachte jetzt, der Unterricht gestern hatte ich glücklich gemacht.
Für die, die es nicht wissen, ich hatte gestern Manfred im Unterricht auch noch. Und nein, ich musste nicht Herr Zoll sagen, sondern durfte Manfred sagen.
Genau. Ja, sehr schön.
Ich hatte doch gesagt, guter Unterricht macht mich glücklich, Manfred. Ach so, jetzt musst du entscheiden, war es gut oder nicht gut.
Naja, schauen wir mal aufs Ergebnis. Schreib mal eine Pressemitteilung, dann sehen wir. Lass uns reinschauen in die Seligpreisungen.
Gut.
Basti.
Wir haben ja letztes Mal mit der Gerechtigkeit aufgehört.
Ja, ja.
Dann fangen wir jetzt in Kapitel 5 bei Matthäus an, bei Vers 7. Glücklich sind die, die barmherzig sind, denn sie werden barmherzig behandelt werden. So übersetzt die Basisbibel. Mhm. Mhm.
Interessanterweise hatte ich eine Übersetzung, da steht, die Mitleid üben.
Oh.
Mitleid ja. Und Barmherzigkeit, ist das dasselbe?
Das ist jetzt eine spannende Frage. Ich würde sagen, Mitleid ist vielleicht ein Teil von Barmherzigkeit, aber Barmherzigkeit ist ein viel weiter und offener Begriff, so ein kleiner Dachbegriff vielleicht. Weißt du, Barmherzigkeit kannst du oben drauf schreiben, auf dem Haus, und da steckt so ganz viel mit drin. Und, unter Mitleid diesem ist ein Dach ist auch noch
so
Mitleid.
Ein Zimmer oder so.
Ja. Genau.
Okay.
So würde ich es vielleicht sagen.
Ja, keine Ahnung. Finde es jetzt auch interessant, dass da zwei so unterschiedliche, also für unser Verständnis so unterschiedliche Worte verwendet werden. Barmherzig und Mitleid. Vielleicht ist es gut, die beiden Worte zusammenzudenken. Ich habe in einer Lektüre, in der Vorbereitung auf diesen Podcast, einen Satz gefunden, den fand ich interessant, von Hans Weder aus dem Buch Die Rede der Reden. Der hat dort geschrieben, die Mitleidigen sind die, welche den Panzer des Gerechten abgelegt haben und sich hinreißen lassen zu dem, was mehr als gerecht ist. Klingt ein bisschen steil, gell? Den Panzer der Gerechtigkeit abgelegt und sich hinreißen lassen zu dem, was mehr als gerecht ist. Also der sagt ja, Barmherzigkeit oder Mitleid ist mehr als gerecht.
Ja.
Gerecht ist gut und wichtig, ist so eine Stufe, ja, wo man dafür sorgt, dass alle versorgt sind. Aber Barmherzigkeit ist mehr als gerecht. Das finde ich ein ziemlich cooles Bild.
Ja, vielleicht nochmal in Verbindung mit dem, was wir letzte Folge gesagt haben zur Gerechtigkeit. Da kam ja auch schon mal aufs Thema Barmherzigkeit. Mit dieser barmherzigen Gerechtigkeit vielleicht. Wo ich auch finde, dass das da passt. Also die Mitleidigen sind die, welche den Panzer des Gerechten abgelegt haben und sich hinreißen lassen zu dem, was mehr als gerecht ist. Also so wie du es gerade gesagt hast, nicht nur dieses Aufteilen, so jeder kriegt das, was ihm zusteht, sondern diesem, was braucht der Mensch? Und darauf einzugehen und diese barmherzige Gerechtigkeit oder heilschaffende Gerechtigkeit.
Die heilschaffende, die geht ja schon, würde ich sagen, in Richtung Barmherzigkeit.
Genau.
Ich habe ein Gespräch in den Ohren mit einer Frau, mit einer Mutter, Kind, ich glaube, egal, Mädchen, Junge, ist egal, so ein Drittklässlerkind. Drittklässlerkind hatte die. Es war bei einer Kinderbibelwoche und muss schon viele, viele Jahre her sein. Da hat die Frau zu mir gesagt, meine Tochter ist so ein richtiges Gerechtigkeitsscheißerle. Dieses Wort hat sie verwendet, Gerechtigkeitsscheißerle. Das ist mir da in den Sinn gekommen, wo ich das las, den Panzer des Gerechten.
Ja.
Man kann Gerechtigkeit tatsächlich als Waffe verwenden. Also ein Panzer ist ja beides. Ein Panzer schützt, aber ein Panzer ist auch Waffe. Den Panzer des Gerechten. So, man kann Gerechtigkeit verwenden und ich würde jetzt sagen missbrauchen dazu, dass man sie andere ständig vor die Füße wirft. Also die Mutter hat mir das dann ein bisschen erzählt. Was es konkret für sie bedeutet. Wenn es nur um 5 Minuten Verspätung geht oder 3 Minuten Verspätung, dann ist das schon ganz schlimm. Weil ja, wenn es mal irgendwo nicht rechtzeitig was zu essen gibt, dann ist das ganz schlimm und das Kind tobt und schimpft.
Ja.
Ist eine bestimmte Phase, ist bestimmt bei dem Mädchen längst vorbei und die ist tolerant, flexibel, barmherzig und menschenfreundlich geworden. Aber bei Kindern kann das manchmal der Fall sein, dass die in einer bestimmten Phase auf Gerechtigkeit pochen, in einer ganz unbarmherzigen Weise.
Oh ja.
Und jetzt haben wir es in einem Satz zusammengefasst. Ja? Gerechtigkeit in einer unbarmherzigen Weise. Und genau das kann man auch bei Erwachsenen erleben.
Wollte ich gerade sagen, das beschränkt sich nämlich nicht nur auf Kinder.
Ja, genau.
Also wenn ich jetzt auch ans Thema Gericht denke, da ist es auch auf so eine...
Also da kann Gerechtigkeit wirklich zu einem Panzer werden und jetzt quasi etwas tun, dass diese Gerechtigkeit nicht außer Kraft setzt, sondern überwindet, verbessert, optimiert. Es kann tatsächlich, denke ich, auch einen Fall geben, weiß nicht, wie du das siehst, aber das ist eine Regelung des Gesetzes, den Impuls des Mitleids oder der der Barmherzigkeit tötet.
Ich würde noch mal kurz zu Panzer und Gerecht umgehen. Ganz nur einen kurzen Nebensatz. Und das hörte sich nämlich jetzt schon eher ein bisschen negativ an. Panzer der Gerechtigkeit kann auch positiv sein. Wenn man ins Neue Testament guckt, gibt es die Waffenrüstung die Gottes.
Und stopp. Das ist keine Waffenrüstung, das ist eine Schutzausrüstung.
Ja, Entschuldigung. Ja.
Ich habe da mal eine Kinderbibel dazu gemacht. Theodor und die Himmelskraft.
Ja, falsch. Ich habe den umgangssprachlichen Namen verwendet.
Es steht in der Bibel auch in die Überschrift mit der Waffenrüstung, du hast völlig recht.
Ja, aber ich wollte nur kurz sagen, Brustpanzer der Gerechtigkeit gibt es da. Und es ist nicht nur negativ. Es klang eben sehr negativ, aber nochmal kurz. Mhm. Es gibt in der Bibel auch das positive Beispiel.
Mhm. Ja, ja.
Aber jetzt nochmal zurück zu dem, was du gerade sagen wolltest, mit Gesetz und Regelung. Nee, nicht Gesetz, doch.
Ja.
Was hast du da gerade nochmal gesagt? Ich habe dich mittendrin unterbrochen.
Ich habe gefragt, ob es den Fall geben kann, dass eine Regelung des Gesetzes den Impuls des Mitleids tötet. Also den Impuls des Mitleids oder den Impuls der Barmherzigkeit nämlich, dass eine ungeregelte Hinwendung zu Menschen.
Ja. Das waren jetzt viele Wörter, da muss ich kurz mal drüber nachdenken.
Die Barmherzigkeit ist eine ungeregelte Hinwendung zum Menschen.
Ja. Und durch diese ganzen Regeln.
Es könnte sein, dass das Gesetz hart macht und diesen Impuls der Hinwendung zum Menschen tötet.
Ja, ich würde sagen, das ist auch, ich habe es selber nicht erlebt, aber das ist ja auch vielleicht das Klischee, was man so von manchen Anwälten hat. So ein bisschen im Kopf hat. Die haben da so ihre Paragraphen und wissen ganz genau, wie sie was anwenden können. Und das ist jetzt wieder so ein super Klischee. Und verteidigen den gut verdienenden Mann in der Scheidung und machen die alleinerziehende Mutter dann nochmal richtig fertig, sodass der Mann möglichst wenig zahlen muss, was jetzt nicht unbedingt, oder was jetzt einfach für die alleinerziehende Mutter dann nicht schön ist. Aber das ist dann auch so, dass diese Regelung der Gesetze, den Impuls des Mittlers einfach, diese Regelung der Gesetze, die Menschen abhärten lässt.
Abhärten lässt. Also, dass da auch so ein Sicherheitsdenken da ist, wenn ich mich an alle Regeln halte, kann mir nichts passieren.
Ja.
Wenn ich den Gesetzen perfekt folge, dann bin ich immer auf der richtigen Seite. Und kein Schritt weiter. Und ein Schritt weiter hieße eben den Weg der Barmherzigkeit eröffnen.
Richtig.
Und das ist das Spannende, dass die Bibel das hier, und jetzt gehe ich mal ethisch vor, einfordert. Und uns zumutet, dass wir Schritte der Barmherzigkeit gehen, die über die gesetzlichen Regelungen hinausgehen, die auch mal eine gesetzliche Regelung außer Kraft setzt. Gesetz. Kleine Geschichte, kleine Story. An der Stelle brauchen wir ein bisschen Zeit.
Okay, ich lehne mich zurück.
Ich war neulich in einem Gottesdienst. Da ging es um die Geschichte von Miriam, Mose und Aaron. Das sind so, war im Altes Testament.
Exodus, relativ weit vorne.
Exodus ganz weit vorne.
Also Exodus, zweite Buch Mose.
Genau, zweites Buch Mose, ganz, ganz vorne. Miriam, Mose, Aaron. Die drei Geschwister. In ägyptischer Sklaverei waren die Familien, also waren die Israeliten, und Mose, Miriam, Aaron waren eben so von einer Mutter, die Kinder dort in dieser Sklaverei, die hart arbeiten mussten. Und die Ägypter hatten die abstruse, menschenverachtende Idee und haben aus dieser Idee ein Gesetz gemacht, dass, wenn eine israelitische Frau ein männliches Kind, also ein Junge, zur Welt bringt, dass dieses Kind getötet werden muss. Gesetz der Ägypter. Falsches Gesetz, sagt die Menschlichkeit.
Definitiv.
Richtiges Gesetz, sagt der ägyptische Pharao. Denn mit dem Gesetz verfolgt er, dass die Israeliten sich nicht allzu sehr vermehren und nicht so stark werden dort und damit nicht überhand nehmen in Ägypten. Okay, soweit, so gut. So, und jetzt kommt der Mose zur Welt, ist also nachweislich ein Junge. Und die haben die Idee, wir wollen ihn nicht töten lassen, sondern ab in ein Körbchen, aufs Wasser. Es wird den dann schon jemand finden. Irgendwann schreit dieses kleine Baby und dann wird den jemand aus dem Wasser ziehen und er ist gerettet.
Hoffentlich.
Und es lässt sich vielleicht gar nicht mehr nachweisen, ob es jetzt ein israelisches oder ägyptisches Kind ist. So ein Findelkind ist Findelkind, egal. Ja. Und dann findet zufälligerweise die Pharaonentochter dieses Kind und die Geschichte nimmt ihren Lauf. Die Miriam, die Schwester des Mose, ist da zufällig dabei.
Natürlich zufällig.
Und sagt der dann, ja, ich weiß da von einer hebräischen Frau, also von einer israelischen Mutter, die kann das Kind versorgen. Also ihm Milch geben, Muttermilch geben.
Ja.
Ganz zufällig. Wird auch gar nicht verdächtigt, sondern der Mose wird praktisch zu seiner Mutter gebracht. Und dort darf er an die Brust und säugen.
Ja.
Und wird groß und stark und wird eben der Mose. Und wird dann irgendwann von Gott berufen. So, Gesetz. Wenn sie dem Gesetz gefolgt wären, hätte es den Mose nach Tag 5 oder 6 seiner Geburt nicht mehr gegeben. So wurde er derjenige, der das Volk aus Ägypten geführt hat.
Richtig.
In der Geschichte. Wie auch immer die Geschichte historisch einzuschätzen ist, das Entscheidende ist tatsächlich, dass aufgrund eines Gesetzesbruchs das möglich war, dass es tatsächlich Situationen gibt, wo man auch über das Gesetz etwas hinaus tun kann.
Definitiv.
Darf und soll. Das Coole fand ich an der Predigt, die ich dann hörte zu diesem Text, es war mit keinem Wort davon die Rede, dass ja hier ein Gesetzesbruch vorliegt.
Mm-hmm.
Darüber hätte ich gepredigt. Also das wäre in meiner Predigt vorgekommen.
Ja.
Weil ich finde es ganz wichtig, dass wir darüber nachdenken, dürfen wir das, können wir das oder müssen wir uns sklavisch, konsequent an das Gesetz halten, in dessen Raum wir leben. Basti, ich schlage vor, du holst gerade Luft. Ich sage aber noch einen Satz. Ich schlage vor, dass wir das jetzt nicht vertiefen, sondern nur anreißen. Aber du kannst gerne einen Satz dazu sagen.
Nee, dann lasse ich es.
Weil das ist natürlich eine große Baustelle. Wir werden das nicht lösen können. Aber
echt, ich könnte es schnell lösen.
Dann löse es schnell.
Also auch von Gott her sehe ich ihn so. Gesetz brechen definitiv. Auch 10 Gebote brechen, sagt Gott, definitiv. Jetzt guckst du mich wahrscheinlich mit fragenden Augen an.
Erwartungsvoll gucke ich dich an.
Gott will das Leben schützen. Gott will das Leben. Mhm. Gott ist Fan vom Leben. Bestes Beispiel zur NS-Zeit. Mhm. Wenn man als Christ Juden versteckt, die SS klopft bei einem an, sagt man ehrlich und befolgt die 10 Gebote und sagt, ja, ich verstecke Juden. Mhm. Oder lügt man bewusst und sagt, nö, ich weiß von Juden nichts. Mhm. Bin ich definitiv der Meinung, stehe ich auch auf einer Seite mit Bonhoeffer und weiteren. Mhm. Alles, was das Leben schützt, das will Gott. Dafür ist auch Gesetzesbruch völlig in Ordnung. Mhm. Ja. Und das war jetzt meine kurze, knappe Formulierung zu dem Thema.
Sehr gut, dankeschön. Lassen wir es so stehen ohne Kommentar, finde ich gut. Nee, wirklich. Und die Seligpreisung hier, die sagt ja wirklich aus, es gibt etwas, das über die Gerechtigkeit hinausgeht. Das finde ich einen sehr, sehr coolen Gedanken.
Ja.
Ich habe das noch nie so gesehen. Also ich habe das schon tausendmal gelesen, diesen Satz. Aber erst jetzt so im Nachdenken, in unserem Nachdenken bin ich da drauf gestoßen und bin da sehr, sehr dankbar dafür, was ich jetzt gesehen und gelernt habe. Vielleicht gucken wir mal ganz fokussiert auf die Frage, worin besteht das Glück dieser Seligpreisung?
Ich lese vielleicht den Satz nochmal vor, das habe ich jetzt schon öfter gemacht. Glückselig sind die, die barmherzig sind, denn sie werden barmherzig behandelt werden. Wie bei den Seligpreisungen davor haben wir auch erstmal wieder direkt die Zusage mit dem barmherzig behandelt werden, wo ich definitiv auch schon das Glück drin sehe. Und worum besteht das Glück?
Sich der Bewegung Gottes zu überlassen. Der Bewegung, die Gott in uns und in dieser Welt initiiert, der Bewegung der Barmherzigkeit. Und man überlässt sich dieser Bewegung, wenn man leidenschaftlich dem Menschen zugetan ist.
Ja, super.
Also barmherzig, zugetan, leidenschaftlich dem Menschen zugetan ist.
Ja.
Ja. Von daher wäre es, glaube ich, ein wichtiges Ziel dieses Seligpreisungssatzes, dass man die Sinne schärft, für das Mitleid, für die Zeichen und Spuren des Mitleids, um auch die Spuren des Gottesreiches zu erkennen und dass man sich dieser Bewegung anvertraut.
Ja.
Das Plus zur Gerechtigkeit.
Ja.
Perfekt.
Dann würde ich sagen, können wir
nächster Satz.
Direkt mit dem nächsten weitermachen. Ich muss überlegen, wir sind jetzt bei Vers 8. Glückselig sind die, die ein reines Herz haben, denn sie werden Gott sehen.
Oh, das sind alle so große Sätze. Sag ja. mal, hast du nichts Leichteres im Angebot?
Nee, es wird nicht kleiner und einfacher.
Oh.
Ja.
Aber sehr cool. Ich ahne schon, dass da auch wahnsinnig Potenzial drinsteckt, du. Glückselig sind die, die ein reines Herz haben, genau.
Ja.
Denn sie werden Gott sehen.
Ich würde sagen, wir fangen mal mit dem reinen Herz an und Gott schieben wir mal kurz.
Ja, ich fand jetzt dieses Gott sehen, fand ich jetzt, das ist so kribbelnd. Weißt du?
Wir können auch damit anfangen, wenn du willst.
Weil es ist doch immer davon die Rede, dass man Gott nicht sehen kann.
Mhm.
Dass man Gott, dass der Gott sieht, zerfließt, zergeht, in sich auflöst, explodiert, implodiert, keine Ahnung. Und
ja.
Hier ist plötzlich davon die Rede, dass man Gott sieht. In welcher Form und Fassung auch immer. Aber das wird nicht aufgelöst, oder? Siehst du da eine Spur?
Nee, ich sehe auch keine Auflösung. In meinem Kopf rattert es nur. Ich habe verschiedene Ansätze, wie ich es vielleicht lösen würde.
Okay, ich bin gespannt.
Aber ich glaube, ich würde immer wieder vorne beim Herz ansetzen.
Okay.
Und dann von dahin.
Aber nicht das Problem verschieben.
Nee.
Und dann hinterher kneifen.
Nein, ich erinnere mich nachher nochmal dran. Fangen wir mit dem Herz an.
Beim Herz.
Und dann erinnere mich auf. Auf das andere. Okay,
machen
wir es so.
Machen wir.
Reines Herz, Reinheit. Großer Begriff, glaube ich. Für Menschen, die sich ein bisschen mit der Bibel auskennen, Reinheit spielt im AT wie auch NT große Rolle.
Ja, eigentlich in allen Religionen spielt Reinheit eine Rolle.
Ja, in den anderen kenne ich mich zu wenig aus. Ich könnte jetzt nur bei den Juden und bei den Christen Beispiele nennen, aber.
Wirklich bei allen Religionen gibt es Reinigungsrituale. Mit Wasser und Weihrauch und keine Ahnung was, allen für Mittelchen und so, was man dann machen muss und wie man dann in den Tempel gehen muss, wo man richtig rein sein muss und so. Also eigentlich ist es
bei den Religionen. Bei den Muslimen müssen sich ja auch vorher waschen.
Genau, mit Feuer und Rauch und
alles
keine Ahnung, was es da so für Tricks gibt, um rein zu werden.
Ja. Aber auf jeden Fall im Judentum gibt es Speisegebote, Reinigungsvorschriften. Also witzigerweise ist es wirklich so, dass das Judentum auch eine Religion ist, an der viele Krankheiten vorbeigegangen ist wegen ihren ganzen Reinheitsvorschriften.
Also es ist auch eine hygienische Frage.
Definitiv.
Nicht nur eine religiöse, sondern auch eine hygienische Frage.
Und jetzt definitiv. Müssen wir
vielleicht gucken, wenn es kein hygienisches Problem mehr ist, seit man Desinfektionsmittel, Spülmittel und Kühlschränke hat,
ja,
dann kann man auch bei den Reinheitsgeboten ein bisschen entspannter sein.
Richtig.
Oder? Und fragen, worum geht es eigentlich mit der Reinheit?
Reinheit, vor allem in der Verbindung mit reinem Herz. In der letzten Folge hast du auch schon mal gesagt, was ist das Herz? Das Zentrum hast du es genannt. Willst du vielleicht nochmal sagen, was du in der letzten Folge ungefähr gesagt hast?
Also das Zentrum insofern, als es hier um die Willenskraft und Entscheidungskraft des Menschen geht, um die Leidenschaft und das Engagement, also das Tun. Herz und Seele sind ja so Kategorien, Das sind ja nicht Teile eines Menschen, sondern der Mensch als Seele ist das bedürftige Wesen. Der empfängt die Seele, die Nefesh, die Kehle. Die Kehle ist das, wo alles, was der Mensch zum Leben braucht, durchgeht, so mal ganz grob gesagt.
Hauptschlagader, Atem,
Essen, die Luft, das Essen und Trinken, so die wesentlichen
Sprache.
Dinge, Sprache, genau, ja, Sprache, Ansprache. Das ist mal so ganz grob gesagt. Und das Herz steht für den Willen und die Entscheidungen des Menschen, die Tat.
Und wenn wir jetzt diese Entscheidung, diese Entscheidung, den Willen des Herzens mit der Reinheit in Verbindung bringen. Reines Herz, reinen Willen. Es hört sich schon schwierig an.
Findest du?
Findest du nicht?
Nee.
Nicht?
Nee.
Doch.
Gar nicht. Denn ich will mal das Wort rein ein bisschen entspannter nehmen und nicht nur auf so religiöse Riten und Gebräuche und Sitten bezogen lassen. Es gibt im Alten Testament das Wort, schaffe in mir Gott ein reines Herz. Psalm 51. Psalm geht auf David zurück. Da geht es um Schuld und Vergebung. Also Reinheit eben in diesem religiösen Sinne.
Ja.
Und dann habe ich einen Satz gefunden im Matthäusevangelium: Nicht, was in den Mund des Menschen hineinkommt, ja, macht den Menschen unrein, sondern was aus dem Munde herauskommt, das ist es, was ihn unrein macht.
Ja, ein klassischer Satz.
Ein sehr cooler Satz, der könnte von mir sein, wenn er nicht von Jesus wäre. Spricht mir voll aus der Seele oder aus dem Herzen. Ja, weil ich finde, wodurch werde ich falsch? Durch das, was ich esse und trinke, oder durch das, was ich an Falschem von mir gebe. Da steckt dieses Phänomen der Reinheit oder Unreinheit drin. Also das, was ich an Falschem, an Verquerem von mir gebe, das stiftet doch Unfrieden.
Ja, definitiv. Und da bin ich immer auch der Meinung, ich finde es schwer, reines Herz. Also,
okay,
ich glaube, da kann sich keiner von freisprechen.
Ja.
Also,
weil das ist so ein bisschen die Aussage nach dem Prinzip, nobody is perfect.
Ja, klar, nobody is perfect, klar. Es gibt Menschen, die haben es besser, es gibt Menschen, die haben es weniger. Und ich glaube, wir sind auch einfach alle dazu aufgehalten, wenn ich jetzt mal Stichwort Heiligung nenne, einfach immer weiter da in diesem Prozess zu sein, ein reineres Herz einfach zu haben.
Aber wodurch wird das Herz rein?
Spannende Frage.
Also es wird nicht rein dadurch, dass das, was in mich reingeht, irgendwie besonders gut ist oder besonders schlecht ist.
Genau.
Also rein, unrein.
Sondern das, was rauskommt.
Es braucht was anderes, dass das Herz rein macht. Ein reines Herz sehe ich auch dann, wenn es ungeteilt und eindeutig ist. Also nicht im Zwiespalt, wenn man nicht nach hier und dorthin schielt, sondern klar und eindeutig ist. Wodurch entsteht das? Da kann ich sicher auch mit allerlei Übungen und Überlegungen dazu beitragen, dass ich mich nicht ablenken lasse, sondern dass ich eindeutig bin, dass ich klar bin. Das, was Jesus hier in der Seligpreisung zuspricht, glücklich sind, dass darin ja auch eine Verheißung und eine Kraft liegt.
Ja.
Glücklich werden Menschen, die ein reines Herz haben. Ein reines Herz bekommst du, wenn du dieses Glück dir zusprechen lässt. Ich spiele jetzt mal so ein bisschen mit den Worten so hin und her.
Ja, ich merke es.
Ja. Es hat was mit einer ungeteilten Orientierung zu tun. Also ich orientiere mich an Gott, ich orientiere mich am Glauben. Darauf richte ich mich aus. Also wie ich vorhin sagte, die Eindeutigkeit, ungeteilt zu sein, im Unterschied zu zwiegespalten, und ich gehe klar meinen Weg, die Klarheit, hat auch damit zu tun, dass ich mich orientieren kann, dass ich einen Orientierungspunkt habe, auf den ich zugehe.
Ja, guck mal, und da ergänzt sich doch jetzt einfach. Du hast ebenso schon gesagt, auch orientieren auf Gott, mit dem reinen Herzen. Wenn wir die Orientierung einfach oder mit diesem reinen Herzen diese Orientierung auf Gott haben, wir alle Gottes Geschöpfe, wir alle das Ebenbild Gottes, sondern einfach mit meinem reinen Herz den Manfred das Ebenbild Gottes sehe und über das Ebenbild Gott selber sehe, kann ich durch wenn ich ein reines Herz habe, vielleicht durch meine ganzen Mitmenschen Gott selber erkennen und dadurch dann Gott sehen, den zweiten Teil, womit ich dich eben vertröstet habe.
Ah. Cooler Gedanke.
Weil wenn man es mit dem Ebenbild zu tun hat, oder wenn man es generell mit einem Bild zu tun hat, hat man es auch immer irgendwie mit dem Hersteller des Bildes zu tun. Ist ganz eng verknüpft. Und so ist es mit uns Menschen auch.
Ja.
Ja. Ich habe es gesagt, ich werde es nicht vergessen.
Cooler Gedanke, ja. Sehr cooler Gedanke.
Ich weiß nicht, ob es auch ursprünglich so vom Vers gemeint ist. Das wäre jetzt mein bester Ansatz, es irgendwie zu erklären.
Ja, ich finde es auch ganz gut, einfach assoziativ mal die Dinge zu deuten. Ich sehe im Gegenüber etwas von Gott.
Genau. In der Natur kann ich ja auch Gott begegnen.
Ja.
Ich kann über die Natur den Zugang zu Gott finden. In der Natur finde ich Gott. Gott hat die Natur geschaffen.
Und umso wichtiger ist, dass die Menschen von dieser Klarheit Gottes geprägt sind, also ungeteilt und rein.
Genau.
Und dass sie sich orientieren an Gottes Wegen, an Gottes Leitlinien, orientieren an Gott, ja. Ja.
Schön.
Glück.
Glück.
Was für ein Glück. haben wir.
Worum besteht jetzt das Glück, immer, wenn wir es kurz zusammenfassen?
Naja, dieses, ich habe es ja gerade schon eigentlich im Grunde gesagt, aber was Neues fällt mir jetzt nicht mehr ein. Also dieser Gedanke, dass ein reines, ungeteiltes, eindeutiges Wollen, Denken und Fühlen zu haben. So in dieser Kombination, also das Wollen, das Denken, das Fühlen, der ganze Mensch, ungeteilt. Und das hat was von Reinheit, von großer Reinheit und Klarheit an sich. Und dazu dient mir die Orientierung, die Gott mir gibt.
Gut.
Nächster Satz.
Nächste, wir sind schon langsam hier jetzt am Ende, merke ich gerade.
Tatsächlich.
So viel kommt gar nicht mehr.
Super.
Wir sind jetzt bei Vers 9.
Okay.
Glückselig sind die, die Frieden stiften, denn sie werden Kinder Gottes heißen. Frieden.
Kurz und knapp.
Ja.
Eigentlich braucht man da gar nicht viel sagen.
Meinst du?
Glückselig sind die Frieden stiften.
Ja, es ist also schon was Aktives, sehen wir da. Also Frieden heißt nicht einfach, ich lebe einfach so, dass ich mit keinem Streit anfange, sondern wir sollen Frieden stiften. Aktiv stiften handeln.
Aktiv, ja.
Wie können wir in dieser Welt aktiv Frieden stiften? Ich glaube, es ist schwierig. Also klar, wir hören in den Nachrichten, wir lesen in den Nachrichten immer wieder von Kriegen einfach in dieser Welt. Mhm. Israel, Palästina, Russland, Ukraine.
Jemen.
Also gibt
viele andere.
Tausende Beispiele Länder. Leider. Da können wir jetzt ja nicht einfach hingehen und sagen, so, hört auf. Denn ich glaube, da hört keiner groß auf uns. Ich glaube, da kann man als Einzelperson nicht wirklich Frieden stiften. Das heißt, wir müssen irgendwie im Kleineren anfangen.
Frieden. Ja, was ist Frieden? Ich denke, Frieden ist nicht einfach nur die Abwesenheit von Streit oder von Krieg, sondern dass der aktive Friede, also dass der Friede bestimmt ist durch Gerechtigkeit, durch Liebe. Also dass Friede nicht dem Krieg folgt, sondern dass Friede dem Krieg vorausgeht. Insofern vorausgeht, als nach dem Frieden nichts mehr kommt, außer Friede. Also nicht erst kommt Friede, dann kommt Krieg, sondern es kommt Friede, Punkt.
Richtig.
Eigentlich nicht, schön. Nicht, dass du das falsch verstehst, wenn ich sage, Friede geht dem Krieg voraus, ja.
Ja, es könnte so schön sein. Weißt du, Friede,
Punkt.
Nichts danach.
Ja, ja. Ich denke auch, dass Friede eben Gerechtigkeit braucht, wie schon gesagt, Liebe braucht, auch Wohlergehen. Dass Friede wie so ein Raum ist, wo man gut leben kann, wo man Orientierung hat.
Ja.
Wo auch das Ungeteilte, das reine Herz mit reinspielt. Ich glaube, dass in dieser Seligpreisung, in diesem Glück selig sind die Friedenstiften, ganz viel von dem steckt, was vorher schon gesagt wurde in den Seligpreisungen. Ich glaube, dass da viel drauf zugeht, oder?
Ja, das hört, also würde ich eigentlich schon sagen. Also mit dem reinen Herzen, mit der Barmherzigkeit, die Gerechtigkeit, da greift vieles irgendwie ineinander zu. Ich hänge aber immer noch im Kopf so ein bisschen bei dem Gedanken, wo können wir aktiv Frieden stiften? Können wir überhaupt aktiv Frieden stiften? Müssen wir vielleicht nicht mehr erstmal in uns selber Frieden stiften, bevor wir es mit anderen groß machen können? Würdest du sagen, du hast inneren Frieden?
Man könnte jetzt sagen, immer öfter, aber das wäre falsch. Nee, also innerer Friede ist tatsächlich ein wichtiger Punkt, vielleicht sogar eine Voraussetzung für den äußeren Frieden. Also wenn ich innerlich mit mir im Reinen bin, da haben wir es schon wieder, das Reine.
Das hast du auch absichtlich gemacht.
Nee, es kam so spontan. Wenn ich mit mir im Reinen bin, also inneren Frieden verspüre, gehe ich mit Menschen anders um, wie wenn ich innerlich zerrissen bin. Oh, das innere Herz, das Herz schlägt noch nach.
Ja.
Es schlägt noch, super. Also ja, auch hier gibt es Zusammenhänge. Also der innere Friede, es gibt schon Zeiten, wo ich, du hast ja nach meinem inneren Frieden gefragt,
genau.
Ich
will
da nicht auswählen, wo ich eine Zerrissenheit erlebe. Es gibt auch Phasen, wo ich tiefen Frieden erlebe. Mir hilft zum Beispiel Musik oder Gehen und Nachdenken, auch ein Bibelwort bewegen. Das hilft mir für die innere Eindeutigkeit.
Mhm.
Die Zerrissenheit, die kommt natürlich auch durch Auseinandersetzungen, durch äußere Unklarheiten, kommt da manches in mich hinein, das mich dann umtreibt.
Mhm.
Ja, also so sind da Dinge, die mitschwingen, Konflikte,
mhm,
in denen ich stehe, die zerreißen mich auch innerlich, ja, und lassen da so die Spiralen der Gedanken und, mhm, ja, der Emotionen, ob die nötig sind oder unnötig, will ich jetzt nicht sagen, also der Emotionen, kreisen,
mhm,
so karussellmäßig, wie so der Brummkreisel.
Mhm. Spannendes Thema.
Aber den inneren Frieden braucht's, damit äußerer Friede wird, im Kleinen und im Großen.
Genau.
Hängt es auch dort, wo wir große Konflikte, also große Konflikte in dem Sinne, dass viele Menschen hineingezogen, mhm, werden in den Konflikt, stattfinden, hängt es auch damit zusammen, dass da möglicherweise ein Mensch mit sich, mhm, nicht im Reinen ist,
mhm,
weil er nach überbordender Macht strebt,
ja, ja,
weil er sich der Hybris übergibt,
ja,
weil er keine Ahnung, was da alles sich abspielt,
mhm,
bei Menschen, die große Konflikte anzetteln.
Und dann aber auch noch die Verheißung, die haben wir bis jetzt ganz außen vor gelassen, denn sie werden Kinder Gottes heißen.
Oh, das ist schön.
Ich glaube, das ist auch wieder so eine Sache, die kann man einfach genießen, dieses Frieden stiften, und diese werden dann Kinder Gottes heißen.
Mhm.
Ja. Ich weiß nicht, ob man da groß noch was zu sagen soll. Ich glaube, ich finde es einfach schön.
Ja.
Und das kann man auch einfach mal so ein bisschen vor sich hin meditieren vielleicht.
Genau.
Vielleicht hilft einem dieser Kinder Vers auch, Gottes, um selber inneren Frieden zu finden, oder neu zu finden, mhm, wiederzufinden, mhm, und dann auch diese Zusage Gottes einfach, mhm, dabei zu hören. Mhm. Du bist mein geliebtes Kind.
Mhm. Da gibt es von dem großen, also für mich großer Kabarettist Hans-Dieter Hüsch, sagt er nichts. Nicht. Rheinländer.
Ja, ich kann nicht jeden kennen.
Der ist längst verstorben. Hans-Dieter Hüsch, ich habe da ein paar tolle Bücher von dem. Mhm. Da gibt es so einen Text, wo er auch auf die Kinder Gottes dann zu sprechen kommt.
Ja.
Und in dem Text ist davon die Rede, stellt die Meinungen ein. Es geht dann auch um den Frieden. Und dann beschreibt er, wie Menschen solche Leute sehen, die eben Frieden stiften auf diese Weise, die Meinungen und das Rechthaberische einstellen und, mhm, aufhören damit. Und dass dann die Leute sagen, Donnerwetter, das sind Kinder Gottes. Das ist richtig, richtig, richtig schöner Text, cooler Text. Ja. Müsste ich dir mal zukommen lassen, wenn er mir wieder über den Weg läuft.
Ich warte drauf.
Ich liebe das, ja. Hans-Dieter Hüsch, großer Kabarettist. Ja, ja.
Schon, gut genug Werbung.
Genau, vor vielen Jahren schon verstorben, aber immer noch,
ja,
Worte, die richtig Kraft haben, ja.
Ja.
So, wo waren wir?
Ich glaube, wir wollen Frieden. Jetzt nochmal kurz zusammenfassen, worin besteht jetzt da das Glück?
Ja, ich würde es mal für mich so sagen, darin, dass der innere Frieden nach außen strömt und Menschen inspiriert, Kinder Gottes in dieser Welt zu sehen, zu entdecken,
mhm,
und selber auch Kinder Gottes zu werden, indem sie Frieden stiften. Das war jetzt, ja, ein Zirkel.
Schön.
Aber egal.
Da darf es ruhig auch mal sein.
Zirkelschluss. Es braucht auch immer wieder einen Neuanfang.
Gut.
Genau. So.
Jetzt muss ich dich mal was Organisatorisches fragen.
Ja.
Du hast in der Vorbereitung jetzt nur eine Spalte gemacht. Es sind theoretisch zweieinhalb. Wie fasst du jetzt gerne die beiden Seligpreisungen zusammen?
Die nehmen wir jetzt am Stück.
Die nehmen wir zusammen. Nehmen wir alles klar.
Weil jetzt kommt es nämlich hart.
Dann lese ich jetzt nochmal vor.
Jetzt kommt es richtig hart.
Vers 10, ja.
Atme mal tief durch, Basti.
Okay.
Und dann lese.
Glückselig sind die, die verfolgt werden, weil sie für Gottes Gerechtigkeit eintreten. Denn ihnen gehört das Himmelreich. Glückselig seid ihr, wenn sie euch beschimpfen, verfolgen und verleumden, weil ihr zu mir gehört. Freut euch und jubelt, denn euer Lohn im Himmel ist groß. Genauso wie euch haben sie früher die Propheten verfolgt.
Ist das nicht gruselig?
Gruselig, dick, so ein richtiger Batzen. Ich weiß nicht. Wir kommen da direkt nicht so schöne Bilder in den Kopf.
Ja. Ja.
Christenverfolgung.
Ja, ja.
Auch wenn man es in Deutschland eigentlich kaum glauben mag, aber es spielt auf der Welt auch heute noch eine große Rolle. Ja, in Deutschland haben wir es ja ziemlich gut als Christen. Wir sind da ziemlich behütet hier in unseren Kirchengebäuden, in unseren mal wärmer, mal kälteren Kirchen. Da ist, glaube ich, Verfolgung nicht unser größtes Problem. Aber in anderen Teilen dieser Welt sieht es wirklich ganz anders aus. In arabischen Ländern manchen, in asiatischen Ländern.
Also das Klare, die beiden Sätze gehören, glaube ich, zusammen. Der erste ist ein bisschen kürzer.
Genau.
Und da wird nur gesagt, die verfolgt werden, weil sie für Gottes Gerechtigkeit eintreten. Und beim zweiten wird es noch ausgeführt. Glückselig seid ihr, durch beschimpften, verfolgen, also mit Details dann, verleumden, weil ihr zu mir gehört.
Genau.
Das eine, der Grund für Gottes Gerechtigkeit eintreten, der zweite Grund, weil ihr zu mir gehört. Also warum werden Menschen verfolgt, verleumdet, laut dieses Textes? Nicht, weil man blöd ist, sich dusselig anstellt oder als Christ und Christin irgendwie verschroben ist, ein komisches Bild in der Gesellschaft gibt. Das ist es nicht. Sondern das ist die klare Ansage, weil man für Gerechtigkeit einsteht und weil man zu Jesus gehört. Diese zwei Fakten, an die müssen wir uns halten. Also es geht nicht um so ein bisschen allgemein, ja, Christen sind immer irgendwo die Dummen oder so, sondern es geht konkret darum, Menschen, die für Gerechtigkeit einstehen.
Ja.
Und Menschen, die zu Jesus gehören.
Ja, ja.
Mir fiel ein bei dem Stichwort Gerechtigkeit, Jesus liebte kompromisslos. Und deshalb wurde er gekreuzigt. Weil er entschieden und ohne Kompromisse geliebt hat. Das konnte die Welt nicht ertragen.
Ja.
Und ich glaube, der Einsatz für Gerechtigkeit, eben auch für diese barmherzige Gerechtigkeit, also für die Gerechtigkeit, die noch on top kommt, ja, Gerechtigkeit plus oder Gerechtigkeit 3.0, ja, ja. Ich glaube, der Einsatz für diese Gerechtigkeit ist für die Welt auch schwer zu ertragen, weil man da eher nach der ausgleichenden Gerechtigkeit fragt. Alle sollen das Gleiche erhalten, Punkt.
Ja, genau. Bestes Beispiel ja ist immer unter ein Geschwister, wenn es Kuchen gibt. Ah. Da muss es die gleiche Gerechtigkeit für alle geben.
Da fliegen die Krümel.
Ja, ja, und ich glaube, das ist aber ein gutes Sinnbild wirklich für die Gesellschaft.
Ja, ja.
So ist es.
Ja, ja.
Definitiv.
Ja, ja. Ist sicher auch wichtig. Also ich möchte das gar nicht ins lächerliche Ziel abwerten. Aber ich finde, unsere Welt braucht auch das andere, dass man genau hinguckt. Was braucht dieser Mensch? Was dient ihm? Was hilft ihm? Und was hilft ihm nicht?
Genau, ja.
Auch da muss man drüber reden, gegebenenfalls. Auch das gehört zur Barmherzigkeit dazu, zu gucken, was hilft ihm nicht. Und dann gegebenenfalls die Entscheidungen treffen. Jesus liebte kompromisslos. Gerechtigkeit und Liebe führen ins Leiden.
Ja.
Diese Zugehörigkeit zu Jesus. Mir kam dann noch so der Gedanke, verfolgt werden ist kein Beweis für einen richtigen Glauben.
Nee. Ja, also wenn ich dich jetzt richtig verstehe, Verfolgung ist ja jetzt nicht nur das super krasse direkt mit Tod, sondern Verfolgung beginnt ja auch, würde ich schon sagen, mit ich halte eine Predigt und danach kommen 10 Menschen auf mich zu und sagen, so kannst du es aber nicht sagen.
Ja, genau, das ist doch relativ milde, gell, aber kann, ja, genau. kann auch wehtun. Ja,
genau.
Ja. Hier sind ja auch so Stichworte, die euch beschimpfen, verleumden, verfolgen. Ja.
Also verfolgen könnten ja manche vielleicht direkt so deuten mit, ich spreche was an, es kommt bei Menschen nicht gut an, weil es vielleicht die Wahrheit ist und deswegen verfolgen sie mich. Und das ist ein Beweis dafür, dass ich recht habe. Ich glaube, ganz so einfach kann man es nicht machen.
Ja. Nee, sicher nicht.
Es gibt viele Leute, die machen es so einfach. Auch gerade vielleicht manche Parteien stellen sich gerne ja selber in die Opferrolle und sagen dadurch, dass sie automatisch recht haben.
Ja.
Das ist ja ein beliebtes Mittel, nicht nur im Christentum.
Ja,
das
ist eigentlich ein fieser Trick.
Genau.
Sich als Opfer darstellen, um zu sagen, die anderen sind böse.
Genau.
Ja.
Das darf man hier auch nicht direkt machen.
So die Opferrolle suchen, ja. Nee, darum geht es ja nicht. Es geht um Menschen, die wirklich verfolgt werden, beschimpft werden, weil sie zu Jesus gehören. Also verfolgt werden ist kein Beweis für den richtigen Glauben. Ich betone es nochmal. Sondern es wird passieren, das ist ja die Ansage, es wird passieren, dass Menschen Christen verfolgen, verleumden, beschimpfen, auslachen, verspotten, das auch schon erlebt. Und dennoch gilt ihnen das Glück Gottes, das Glück des Himmels. Das ist ein Kontrast, der hier aufgebaut wird. Und ich glaube auch eine Spannung, die man nicht einfach auflösen kann, dass das Glück letztlich stärker ist als alles Lebensfeindliche.
Ja.
Also verfolgt und beschimpft zu werden, ist der lebensfeindlich, meine ich jetzt mal. Gell? Und dieses Glück, von dem Jesus redet, ist stärker. Und können wir uns an dieses Glück hängen? Das finde ich spannend. Kann es gelingen, dass quasi so die Glücksstrahlen unseres geschenkten Glücks in die Welt hineinleuchten? Ja, dass wir diese Glücksstrahlen trotzdem leuchten lassen, auch wenn es schwerfällt.
Das ist eine große Zumutung.
Ich glaube, die Glücksstrahlen, die machen das Leben, die machen die Welt heller, wenn sie leuchten. Und wenn wir sie verstecken, wenn wir sie auslöschen, dann ist das aus mit dem Glück und dem Leben.
Das würde ja dann bei Leuten auch ganz bewusst in Situationen, wo es einem schwerfällt, auch vielleicht seinen Glauben zu bekennen.
Ja, genau. Den Gedanken habe ich gerade auch gehabt, Basti. Genau denselben Gedanken, ich jetzt nur ein bisschen anders gesagt, aber egal, genau darum geht es. Ja.
Ich erinnere mich nämlich an eine Situation, eine Situation aus meiner Schulzeit. Bei mir in der Schule war es oft so, die von dem man wusste, dass sie auch christlich sind und so, die waren dann bei den coolen, sage ich jetzt in Anführungszeichen, direkt unten durch. Und ich wollte ja nicht unbedingt direkt unten durch sein.
Nee, klar.
Ich sag mal so, ich habe mein Christsein nicht versteckt aktiv, aber ich habe es jetzt auch nicht aktiv irgendwie in die Welt hinausgetragen, sondern ich war sehr glücklich in meinem CVM, habe da in der Jungschar mitgearbeitet und so. Das wusste keiner in meiner Schule, da ich im CVM war, aber das war mir auch egal, weil ist ja okay, muss ja nicht jeder wissen. Und das war für mich wirklich ein riesen Albtraum. Ich hatte da richtig große Angst vor. Was passiert, wenn ich meinen Glauben da bekenne? Ich weiß ja nicht, ob die Zuhörer, die wir hier haben, eher jung sind und noch in die Schule gehen, ob sie älter sind. Ich kann es nachvollziehen, wenn es schwierig ist. Ich war selber in dieser Situation. Ich kann euch jetzt keine Tipps geben, weil ich habe es damals nicht gemacht und weiß auch nicht, wie es hätte werden können. Aber ich ärgere mich richtig dafür, dass ich es nicht gemacht habe. Also, was wäre das Schlimmste, was mir hätte passieren können? Ich weiß es nicht, aber so schlimm hätte es eigentlich nicht sein können.
Ja. Also, es gibt schon Menschen, die sich dadurch provozieren lassen. Oder die in eine provokante Haltung reinkommen. Genau. Wenn sie da so was Christliches dann haben, dass sie dann quasi das zurückspielen mit Spott, mit Hohn, mit Häme, auch bis hin zu körperlicher Auseinandersetzung. Und das ist ja nicht so angenehm und nicht so schön.
Nee, auf keinen Fall.
Mir ist bei diesen Sätzen noch eingefallen, es gibt ja auch dieses Bild vom schmalen und vom breiten Weg. Und man kann sich da ja auch, legst du deine Stirn ein bisschen in Falten.
Ja, ich weiß gar nicht, was meinst
du? Das gibt's in der Bergpredigt, dieses Bild. Ich greife das aber jetzt schon mal auf, weil man es auch dahingehend deuten kann, dass man als Christ ja den schmalen Weg geht und dann geht man in so eine Kreuzeshaltung und ich armer und ich muss ja und so. Das ist das, was ich vorhin gemeint habe mit verfolgt werden ist kein Ausweis für den richtigen Glauben.
Ja, jetzt kommst du auch wieder. Sondern ich kenne den Satz.
Fakt ist, Kopf hoch, sei stolz auf deinen Glauben, verstecke ihn nicht, denn er ist wertvoll und er trägt dich. Und es wird passieren, dass Menschen dich auslachen, dass Menschen dich nicht für voll nehmen, dass man dich in eine Ecke stellt, in irgendeine, ist das für ein Weichei-Ecke oder so, ja?
Ja, ist aber, mir auch schon passiert.
Aber das Glück Gottes, des Himmels, des Glaubens, das Glück bleibt dir. Und die Glücksstrahlen, die quasi von Menschen ausgehen, die an diesen Gott gebunden sind, diese Glücksstrahlen, die leuchten und machen die Welt hell. Wenn wir sie nicht mehr leuchten lassen, und das ist das Thema unseres nächsten Podcasts, dann wird es dunkel.
Ja.
Zappeduster, sagt man da im Schwäbischen.
Das hast du jetzt so schön formuliert, das könnte jetzt eigentlich schon echt ein guter Schluss sein.
Dann nehmen wir das als Schluss, es wird auch Zeit. Eins möchte ich noch sagen, wir haben am Anfang überlegt, wie sind die Seligpreisungen zu deuten.
Oh ja, stimmt.
Und da möchte ich am Schluss nochmal kurz drauf zurückkommen.
Denn stimmt.
Tatsächlich finde ich, was wir jetzt gesprochen haben, zeigt, es geht ganz viel um die Wahrnehmung des Lebens. Es geht weniger um ethische Anweisungen, so nach dem Motto, wenn du das machst, bist du ein guter Christ. Und wenn du noch ein bisschen drauflegst, bist du perfekt. Dann wird Gott mit dir zufrieden sein. Nein.
Nee.
Wir kommen bettelarm, mit leeren Händen. Wir haben nichts in der Hand, nichts in der Tasche. Und Gott füllt uns.
Genau.
Himmelreich. Es geht viel um Wahrnehmung. Es ist die Einladung, das Leben und die Menschen wahrzunehmen, einander wahrzunehmen.
Ja.
Und sich einzusetzen für Gerechtigkeit, für Frieden. Das Glück besteht eben in dieser Mitmenschlichkeit und Mitgöttlichkeit. Ja.
Ja.
Glücksstrahlen.
Schön.
Lasst die Strahlen leuchten. Sie bringen Licht in die Welt. Ja. Basti, ganz herzlichen Dank. Ich habe viel dabei gelernt. Ich sage es nochmal.
Ja, zwei Folgen Seligpreisung.
Genau.
War mal anders geplant, können wir jetzt hier auch am Ende sagen.
Tatsächlich. Wir wollten eigentlich schon ein Kapitel weiter sein.
Ja.
Aber ich finde es cool und wichtig und für mich sehr überraschend, wie viel wir jetzt doch auch entdeckt haben. Und es steckt noch viel mehr drin.
Absolut. Also wir haben jetzt noch lange nicht alles erwähnt, würde ich sagen.
Lest nach, ihr da draußen. Also Dankeschön, Basti.
Ich danke dir.
Ich wünsche dir noch einen frohen Tag. Und
kann ich dir zurückgeben?
Euch da draußen, gerne könnt ihr uns eine Rückmeldung, ein Feedback geben. Einfach auf meine Mailadresse mz@manfredzoll.de. Und dann alles Gute, seid behütet und bis zum nächsten Mal mit lecker Salz und schönem Licht.
Bis dann. Ciao, ciao.
Ciao. Macht's gut.